Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Weiche Haut, sexy Stimme, perfekter Sexpartner. Sexpuppen, die werden immer besser, immer menschlicher. Erste humanoide Sexroboter sind auf dem Markt. Noch kosten sie tausende Dollar. Doch in den kommenden Jahren werden sie wohl ein bezahlbares Massenprodukt. Und das wirft Fragen auf. Können wir von einem Roboter vielleicht genauso angezogen werden wie von einem Menschen? Ersetzt Robotersex den Sex mit Menschen? Fragen, mit denen sich Iris Fann und Florian Krause beschäftigen. Hallo.
Hallo.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Iris ist Juristin mit Schwerpunkt Informationstechnologie an der Uni Hannover. Florian arbeitet als Wirtschaftsethiker an der Uni St. Gallen. Ihr habt unter anderem ein paar erste Erkenntnisse aus Japan mitgebracht, Iris.
Dieses spielverliebte oder technologieverliebte Japan zeigt, dass Männer sich vorwiegend mit Robotern beschäftigen, dass weniger Ehen geschlossen werden, dadurch auch weniger Kinder zur Welt kommen. Also da gibt es ja einen unmittelbaren Zusammenhang.
Und Schuld daran sind nicht die Roboter, die verstärken das aber natürlich bezüglich Körpern. Also wir haben ein Problem mit Körpernormen. Also ich kann Sex haben mit dem perfekten Körper.
Und über perfekte Robokörper, Sex mit Silikon, Girls und Boys und sinnvolle und problematische Seiten dieser humanoiden Sexroboter, da reden wir jetzt ausführlich. Außerdem eine Premiere im Liebestagebuch Emi. Herzlich willkommen.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist gar nicht so schlecht. Sie können schon kleine Dialoge, sie können stöhnen, sie schauen aber eher noch so blicktechnisch ins Leere. Ich rede von Premium-Sexpuppen, die werden immer menschenähnlicher. Florian Krause, Iris Fann, beide forschen zum Thema Sexpuppen. Wie weit sind denn die Hersteller momentan? Also sind es aus eurer Sicht mehr Sexpuppen, mehr Sexroboter schon?
Roboter auf der einen Seite menschenähnlich und zusätzlich mit künstlicher Intelligenz, also mit KI ausgestattet. Da sind die Hersteller schon relativ weit. Wir verlassen uns zwar hier auf die Angaben der Hersteller und da kommt es ganz bisschen drauf an, was man bereit ist zu bezahlen für solche Roboter. Die sind schon mit extrem gut gemachten Oberflächen, also Silikonhaut, die sich auch stellenweise erwärmt und die so ein zwar rudimentären, aber auch Gesprächsdialog schaffen die.
Das kriegen sie. Sie können schon reden, können auch einen Orgasmus vortäuschen.
Wahrscheinlich schon, ja. Spannend ist hier halt, sie kommen in ganz vielen Formen. Also wie schon gesagt wurde, wenn man bereit ist, sehr viel zu zahlen, kann man sehr spezielle Formen auch haben. Und da wird es dann eben auch moralisch interessant. Also
solche Fragen stehen ja auch, welche Hautfarben und solche Geschichten.
Genau.
Aber jetzt autark bewegen können sie sich noch nicht. Das heißt, das sind immer noch Puppen, die muss man auch anschalten.
Genau, die sind Puppen, die schaltet man an. Wie stark sie sich bewegen, das ist auch von Hersteller zu Hersteller sehr unterschiedlich. Wie real sie dabei aussehen. Also es gibt Hersteller, die machen sehr reale Puppen auf Bildern zumindest. Also wenn man die Bilder sieht, wirken die wirklich sehr, sehr real. Wenn man sie dann im wirklichen Leben sieht und halt sieht, dass sie sich nicht so gut bewegen, dann merkt man sehr schnell, dass es sich eben um einen Roboter handelt. Aber man sieht auch an der dem Fortschritt, den das macht, dass wir wahrscheinlich in Zukunft Roboter haben, die sehr, sehr real wirken.
Sind die Frauenpuppen weiter als die Männerpuppen entwickelt oder ist das ein ähnlicher Stand?
Na, da ist das typische Spiel der Nachfrage einfach gegeben, dass sehr viel mehr Nachfrage nach weiblichen Robotern da ist. Jetzt aber so im Zuge der letzten Jahre durchaus, aber so das Verhältnis würde ich sagen, sind bei 10 Puppen sind 2 männliche und 8 weibliche. Aber in allen erdenklichen Variationen. Man kann da ja so quasi Wünsche äußern, welche Haarfarbe, die Farbe der Brustwarzen, der Hautfarbe, ungefähr einen charakterlichen Modus kann man sich auch wünschen. Also es ist schon relativ vielfältig geworden.
Und da wird auch im Moment, da fließt richtig Geld rein, da sind Investoren da, um eben diesen Markt auch weiterzuentwickeln?
Ja, der Markt ist relativ groß. Also es gibt eine Studie, die sagte, dass also ungefähr ein Drittel bis die Hälfte der Bevölkerung bereit wären, zumindest mal Sex mit einem Roboter zu probieren. Es gibt bereits mehrere Bordelle, die mit Robotern arbeiten. Also da scheint es offensichtlich eine Nachfrage zu geben, die, je nachdem, welche Studie man nimmt, relativ hoch sein kann. Also da steckt dann auch relativ viel Geld dahinter.
Wer ist da eigentlich führend? Kommen die Dinger aus Japan oder eher aus den USA?
Die Nachfrage ist tatsächlich in Nordamerika sehr hoch. Die Entwicklung und die Hersteller kommen jetzt oder derzeit noch führend aus Japan. In China etabliert sich da aber gerade auch ein großer Markt. Und ganz interessant, da kriegen wir vielleicht ein bisschen den Schwank zur Juristerei. Südkorea ist ja auch ein hochtechnologisiertes Land. Die haben auch eine starke Nachfrage. Die haben ganz strikte Antiprostitutionsgesetze, weshalb dort diese Bordelle mit Puppen ausgestattet boomen. Mhm. Und die Hersteller bringen ganz simple Rechenbeispiele, wie schnell sich die Beschaffung eines solchen, ja, momentan doch vielleicht noch eher Sexpuppe, wie schnell sich die amortisiert, weil sie ja nun quasi 24 Stunden am Tag laufen kann und die Wartungszeiten dann doch aber auch recht gut planbar sind, also die hohe Verfügbarkeit, auch Reinigung, ähnliches.
Er lebt mit gleich 7 Liebespuppen zusammen, mit 7 Frauen, makellose Plastikschönheiten mit perfekten Oberweiten. Stefan, 39, und er hat uns verraten, was ihm diese Silikonbegleiterinnen geben.
Die haben sehr, sehr viel bei mir bewirkt. Einmal füllen die eine Leere, die jeder Mensch hat, wenn er alleine ist. Das heißt, es reicht mir, bis zu einem gewissen Rahmen natürlich. Einmal, dass sie alleine schon da sind und dann halt auch, dass ich sie mit zum Fernsehen meistens dann. Aber setze ich sie hin. Oder allein schon, wenn ich mit denen dann was mache. Es ist faszinierend, dass man das Gefühl hat, es ist wirklich jemand da.
Für Deutschlandfunk Nova 100 haben wir Stefan und seine Sexpuppen besucht zu Hause bei ihm. Die ganze Reportage, die könnt ihr hören auf deutschlandfunknova.de, lege ich euch echt sehr ans Herz. Florian Krause und Iris Pfann, die forschen zu Sexpuppen und Sexrobotern. Dieses Beispiel von Stefan, das zeigt doch, dass diese Silikonpuppen auch gut sein können, einigen Menschen vielleicht helfen können.
Ja, durchaus. Also wir verkennen sehr häufig, dass es in unserer Gesellschaft sehr viele Personen gibt, die aus den verschiedensten Gründen keinen Kontakt zu vielen Personen haben oder auch diesen Kontakt schlicht nicht haben wollen. Für diese Personen kann das schon ganz interessant sein. Also wir haben ja auch Geschichten, dass Personen gerne mit Haustieren zusammenleben oder nur mit Haustieren zusammenleben. Und ich glaube schon, dass man da gewisse Parallelen auch zu Robotern ziehen kann. Es kommt halt immer darauf an, wie fühlt sich diese Person mit den Robotern und was macht das Zusammenleben mit den Puppen oder den Robotern mit der Person? Er hat sich halt nicht so allein gefühlt, aber da reagieren Personen halt sehr verschieden drauf.
Und es hatte auch nicht nur diese Funktion als Sexpuppe, also nur die sexuelle Ebene, sondern es kann sich auch zu einem Roboter eine andere Ebene entwickeln?
Ja, ich denke mal, wenn man selber so ein bisschen schaut, wie man Ablenkung auch durch unkörperliche KI, ja, also so Alexa, Siri oder Radio hören, Fernsehen, das hat jeder Mensch auch so in seinem Alltag. Also man findet sich da so ein bisschen in dem wieder, was er auch gegeben hat. Natürlich mutet es im ersten Augenblick etwas irritierend an, 8, ja, dieser Puppen im Haus zu haben. Es sieht erstmal anders aus.
Mhm. Und die Wohnung ist immer voll, man hat gar keinen Platz mehr für echte Menschen.
Ja, das kann natürlich sein, dass also Personen, die sich mit Robotern oder mit diesen Puppen dann sehr, sehr wohl fühlen, haben natürlich einen Grund weniger Kontakt zu realen Personen zu suchen. Aber ich würde halt nicht so weit gehen, dann zu sagen, das ist grundsätzlich schlecht für Personen, weil man ist immer sehr schnell zu sagen, naja, zwischenmenschlicher Kontakt ist ja sinnvoller, aber dann sollte man halt auch sagen, naja, wer wird den denn dann praktisch erfüllen? Man kann ja nicht jemanden zwingen, mit jemandem Kontakt zu haben und vielleicht will diese Person auch gar keinen Kontakt haben.
Wenn wir bei diesen Sexrobotern jetzt erstmal bleiben oder den Sexpuppen, dann könnte man doch auch argumentieren, ob ich jetzt einen Dildo habe oder eine künstliche Vagina und damit sozusagen Spaß habe, dann ist es nur eine höhere Form davon?
Im Prinzip ist es eine höhere Form. Es ist aber natürlich noch ein bisschen was anderes, weil es eine Form von Reziprozität gibt. Also es gibt eine Form von Gegenseitigkeit mehr, als dass der
Dildo
kann.
Ich glaube, was man nicht ganz unterschätzen sollte, ist der Effekt, dass diese Puppen sehr menschenähnlich sind. Das ist dann schon was anderes, wenn man nur einen sehr verfremdeten einzelnen Funktionsgegenstand hat, wie einen Dildo. Mhm. Da kann der Mensch besser mit umgehen.
Was sind denn aus eurer Sicht Vorteile oder was sind gute Seiten an diesen Sexrobotern?
Ein zentraler Vorteil ist, glaube ich, liegt da, dass man eben einen Sexroboter so gestalten kann, wie man das gerne hätte, also sexuell sozusagen perfekt. Man kann diesem Sexroboter eine Form geben, die praktisch einem einem einer Norm entspricht und die eigentlich ein Mensch überhaupt nicht erfüllen kann. Also ein Roboter kann eigentlich so die perfekte Figur haben, kann also, man kann mit dem Roboter Dinge tun, die man eben sich nicht traut, mit einer zweiten Person zu tun, oder man findet keine zweite Person, die das gerne machen will. Es hat eigentlich sehr, sehr viele Vorteile. Man braucht sich auch keine Gedanken beim Sex zu machen, wie zum Beispiel, ich habe heute Morgen zuletzt geduscht, der Tag war hart, aber der Sexroboter beschwert sich nicht, dass man nicht frisch geduscht ist oder nicht gut rasiert ist.
Überträgt auch keine sexuellen Krankheiten.
Zum Beispiel.
Ja, das war wieder dieses Herstellerargument, ne? Gute Reinigungsmöglichkeiten. Ja, genau. Ja.
Wobei ich mir das nicht so schön vorstelle, dass man das Ding dann reinigen muss. Okay. Das ist 14 weibliche Sexy-Dolls warten auf euch. Auch eine gut bestückte männliche Sexpuppe steht bereit. So wirbt ein Dortmunder Bordell für Sex mit Puppen. Denn in diesem Bordell, da kann man Sex mit Puppen haben. Dieses Haus in Dortmund, das gibt es schon ein Jahr. Offenbar ist das Ganze erfolgreich. Die Chefin dieses Sexpuppenbordells sagt, was die Kunden wünschen, ist für Menschen teilweise so belastend, dass es gut ist, dass es diese Puppen gibt. Iris Fann und Florian Krause sind zu Gast. Sie forschen zu dem Thema. Ist es so, sind Sexpuppen ein guter Weg, problematische sexuelle Fantasien auszuleben, die man eben niemals mit einem echten Menschen ausleben könnte? Oder triggert sowas die Leute eher noch?
Das ist eine der zentralen Fragen, vor der wir jetzt noch stehen, wo wir nicht genau wissen, wo es hingeht. Ich glaube, es ist auch schwer zu sagen, dass es eindeutig in eine bestimmte Richtung geht. Also man kann sich vorstellen, dass das für bestimmte Personen eine Art Ventil ist oder praktisch Ausgleich ist, etwas, was sie gerne probieren wollen, aber eben niemals mit einer realen Person machen wollen. Aber es gibt natürlich, die Bedenken sind durchaus berechtigt, Personen mit einer bestimmten psychischen Konstitution, bei denen das dann umschlagen kann, die sowas dann damit trainieren sozusagen und dann am Ende vielleicht auch Gewalt gegenüber realen Personen ausüben. Aber diese Fragen, die sich hier stellen, sind im Prinzip die gleichen, wie sich das auch bei Videospielen stellt oder selbst bei bestimmten Sportarten, die man hat, stellen sich diese Fragen auf.
Aber auch so ein bisschen diese Debatte, die sich auch aus Pornos stellt. Wenn man da permanent früh mit irgendwie Gangbang zu 20, das sieht, dann glaubt man, das muss man auch im echten Leben wollen. Ist das auch so eine Idee, dass das passieren könnte, wenn ich den entsprechenden Sexroboter habe?
Ja, man zieht da so ein bisschen die Parallelen heran. Entweder diese Bilder, die aus der Sexindustrie oder aus der Pornoindustrie, müsste man in diesem Fall sagen, schon also ein bisschen die Generation nach uns an die Digital Natives so vermittelt wird und zeitgleich die Erkenntnisse, die man so ein bisschen aus der Gaming-Szene da hat, dass man eben schon feststellt, dass es da Zusammenhänge gibt, dass das ins reale Leben übertragen wird, ne? Und das hier durchaus durch solche Bilder, wenn die eben mehr in den Alltag überschwappen, dass das dann für realer genommen wird.
Das ist eine sehr saubere, sterile Sache, die vielleicht auch sehr, sehr lange dauern kann. Und also man hat ganz bestimmte Vorstellungen von Sex durch Pornos, die nicht wirklich realistisch sind. Aber man hat eben durch diese Roboter die Möglichkeit, sie sehr real werden zu lassen, was natürlich auch nochmal eine Gefahr bringt, dahingehend, dass man dann sagt, okay, wenn das meine Vorstellung von Sex ist, die ich aus Pornos habe, hier kann ich sie realisieren, warum sollte ich dann eigentlich mit realen Personen noch Sex haben? Ja.
Auch wenn es vielleicht eine unangenehme Vorstellung ist, aber diskutiert wird auch, ob es zum Beispiel kindliche Puppen geben könnte oder ob das verboten werden sollte, im Sinne von, dass Pädophile von Verbrechen an Menschen abgehalten werden, stattdessen Sex mit Maschinen haben. Wir haben hier auch schon über dieses Projekt Kein Täter werden gesprochen. Mhm. Also wie seht ihr das?
Trainiert das erst oder hält es dann diejenigen, die das Bedürfnis haben, davon ab? Es gibt ja schon tatsächlich eine Firma, die Kinderpuppen herstellt in Japan. Und daran sieht man auch, wie unterschiedlich weltweit ethische Vorstellungen zu diesem Thema sind. Man kann das abschließend noch gar nicht sagen jetzt an dieser Stelle.
Es gibt also wenig Forschung und es gibt auch noch wenig gesetzliche Regelungen für sowas.
Ja, und ich glaube, man sollte mit gesetzlichen Regelungen auch so lange warten, bis man sinnvolle Ergebnisse hat. Also klar, ein bestimmtes Vorsichtsprinzip sollte man auf jeden Fall walten lassen. Und hier ist natürlich der Verdacht, dass Täter noch stimulieren könnte, liegt nahe. Deswegen sollte man hier auf jeden Fall sehr vorsichtig sein. Aber man sollte eben nicht verkennen, dass es vielleicht auch eine Möglichkeit ist, für Personen nicht zum Täter zu werden. Und diese Chance sollte man sich halt nicht direkt verbauen, weil man den Verdacht hat, es könnte eben dazu führen. Ich glaube, dass die Reaktionen von Personen, die dann Sex mit so einer Puppe haben würden, schon sehr, sehr verschieden auch sind. Wir haben auch einfach in dem Bereich noch kaum Forschung, die dazu führen könnte, dass wir irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen könnten.
Zu diesem grundsätzlichen Verbot wollte ich nur noch mal die Kampagne gegen die Weiterentwicklung von Sexrobotern erwähnen, die zwar ursprünglich mal dazu gedacht war, so wie wir es auch machen, dass wir sagen, der Diskurs muss früh angestoßen werden, es sollte möglichst wenig tabuisiert werden und offen ein Diskurs dazu geführt werden. Mhm. Gleich eine Verbotskampagne, das ist schwierig, das erstickt ja die Diskussion schon im Keim. Also
du musst das kurz vielleicht erklären. Es gibt eine Kampagne von auch, glaube ich, Frauenrechtlerinnen, die sagen, Sexroboter sind eigentlich immer nur dienen der Ausbeutung der Frau und die Männer und der Belustigung der Männer. Das kann es nicht sein.
Genau, darum geht es hauptsächlich in der Kampagne. Die Frauen haben da nicht ganz Unrecht mit, dass sie sagen, da wird wiederum die Frau Objekt des Mannes und in einer bestimmten Weise nur dargestellt. Auch so, wie Florian schon gesagt hat, auch so in Pornos ist das eine sehr männliche Sichtweise, die auch hier wiederum bei den Sexrobotern sich so wiederfindet. Das ist ja sicherlich ein richtiger Ansatz, aber so grundsätzlich zu verkennen, dass es hier möglicherweise auch Vorteile gibt oder möglicherweise Menschen eben ganz anders leben und andere Bedürfnisse haben, die daneben bestehen. Also ich denke da auch an Aussagen von Frauen, die in der Sexindustrie beschäftigt sind und die sagen, nein, wir haben da keine Angst vor, dass wir durch Sexroboter ersetzt werden. Das ist etwas, was daneben besteht. Menschen sind so verschieden.
Mhm. Und es gibt auch jede Menge Frauen, die sagen, ich kann mir das mit einem Sexroboter, also einem Kerl als Sexroboter, ganz gut vorstellen.
Ja, komm schon in Frage.
Sexroboter können natürlich auch ein Spielzeug für Frauen sein. Bisher, muss man sagen, werden aber eindeutig mehr Puppen für Männer entwickelt. Eine Stunde Liebe über humanoide, also menschlich wirkende Sexpuppen, Sexroboter. Ja, was machen solche Maschinen mit unserem Menschenbild? Verändern sie das vielleicht? Das habe ich Iris Pfann von der Uni Hannover und Florian Krause von der Uni St. Gallen gefragt.
Also zum einen glaube ich, dass Sexroboter eben dadurch, dass sie die perfekte Person verkörpern können, uns eben Probleme machen können, wenn wir dann in Kontakt mit realen Personen kommen. Also wir haben das heute ja schon sehr, sehr häufig bei sozialen Medien, wo Personen eben ihre Bilder sehr stark frisieren, sagen wir mal so. Und wenn ich diese Person dann real treffe, dann denke ich dann so, okay,
auf sieht gar Bilder, nicht aus wie auf Instagram.
Sah gar nicht so aus. Und das hat natürlich unglaubliche Wirkung auf, wie wir uns denn so Traumpartner vorstellen. Mhm. Und wenn das dann nochmal real werden kann oder realer werden kann durch einen Roboter, dann kann das natürlich dazu führen, dass uns tatsächliche Personen gar nicht mehr als Partner praktisch ausreichen. Oder auch, mein Gott, der Sex mit dem Roboter hat ewig gedauert, war total toll, ich musste mir gar keine Sorgen machen. Und wieso sollte ich mir jetzt nochmal Sex haben mit einer Person, die vielleicht dann bestimmte Sachen an mir nicht gut findet oder ich an ihr nicht gut finde, wenn
das
ich
heißt, alles zusammenklappe. Das heißt, man erspart sich diese Auseinandersetzung, diese klassische Beziehungsarbeit, weil man kann ja einfach auf das Ding zugreifen.
Ja, und sich die auch gestalten, wie man die gerne haben möchte. Ne? Also so mit charakterlichen, naja, zumindest ansatzweise charakterlichen, unterschiedlichen Modi, die da nun auszusuchen sind, das Aussehen ohnehin. Also da ist ja ein auch relativ prominent gewordener Fall eines Taiwanesen, der sich quasi Scarlett Johansson nachgebaut hat. Mhm. Zumindest haben die verdammte Ähnlichkeit, die beiden.
Also endlich kann man mit dem Kinostar ins Bett gehen, sozusagen.
Ja. Und der Sex kann so sein, wie er im Porno versprochen wird. Also es kommen zwei Sachen zusammen, die durchaus Wirkungen entfalten können, die problematisch sind in Bezug auf das Zusammenleben von uns.
Weiß man denn eigentlich, wie gut Menschen Illusionen und reale Menschen überhaupt auseinanderhalten können? Also wie weit einem immer klar ist, okay, das war jetzt aber auch eben eine Maschine, das kann ich nicht vergleichen eben. Und oder wie weit das eben sich doch auswirkt auf unsere Beziehung im echten Leben in der Gesellschaft?
Also ich glaube, dass der Mensch das sehr, sehr gut unterscheiden kann, wenn man sich schon allein betrachtet, wie verschieden wir mit bestimmten Tieren auch umgehen. Den Hund behandeln wir nicht so wie eine Katze zum Beispiel. Also es scheint sehr, sehr viele Normen zu geben oder die Normen, mit denen wir bestimmten Gegenständen oder Tieren begegnen, sind sehr, sehr komplex. Aber es setzt natürlich voraus, dass wir den Gegenstand auch entsprechend erkennen und halt auch über die Problematiken Bescheid wissen.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein schleichender Prozess. Ne? Die nachfolgenden Generationen die damit aufwachsen. Also das sieht man wirklich sehr schön in Japan. Da gibt es ja so Babysitter-Roboter. Die werden so als Familienmitglied aufgenommen. Mhm. Und da wird das schon weniger unterschieden. Und da sind ja dann auch keine echten Hunde, sondern eben auch teilweise diese Roboterhunde eben im Einsatz.
Und es vermischt immer mehr und es wird immer normaler, was vor 10 Jahren noch nicht denkbar war.
Ja, auf jeden Fall.
Was ich mich frage, wenn ich das alles programmieren kann, ja, also die Hautfarbe, die Form der Busen oder des Penis, was auch immer und welchen Dialoge ich hören will und so weiter, da ist ja eigentlich ein ganz elementares Element weg, nämlich das Überraschende, der Widerspruch, die Reibung, die ich mit einer Partnerin, mit einem Partner habe. Also wird Robotersex nicht ganz schnell langweilig?
Das ist eine ganz, ganz zentrale Frage, die uns eigentlich zurückwirft auf eine viel drängendere Frage, nämlich welche Vorstellungen haben wir eigentlich von einer Partnerschaft? Weil wir, glaube ich, dazu tendieren, so ich will den perfekten Partner, er soll perfekt aussehen, so und so schlau sein, mich bestärken und so weiter. Und dass das vielleicht gar nicht so ist. Weil der Roboter könnte genau das sein. Und wir könnten ihn auch genauso formen, dass er uns in den Momenten Widerworte gibt, wo es uns passt. Und da, wo wir keine Widerworte hören wollen, sagt er uns auch keine. Also das kann man ihm bestimmt irgendwann genauso programmieren. Aber es wäre ja dann doch nicht ganz das Gleiche, weil diese, vielleicht ist doch diese Unberechenbarkeit, diese Nicht-Perfektion des Partners, vielleicht liegt da doch mehr drin, als wir heute zugeben wollen.
Ja. Also mir fällt da auch das Wort glatt nur so ein. Das ist ja, das suggeriert man tatsächlich ja auch mit langweilig, ne? Glatt. Das sieht man gerade auch äußerlich bei den Puppen, die sind ja absolut faltenfrei. Das könnte durchaus für Langeweile sorgen, ja.
Robotersex könnte schnell langweilig werden. Ja, aber vielleicht auch nur, bis dann die Maschinen wieder umprogrammiert werden, dass sie auf einmal überraschende Dinge tun. Kurzer Break von den Humanoiden zu echten Menschen. Es ist Zeit für eine Premiere im Liebestagebuch. Da berichtet Emil ab sofort von seinem Liebesleben. Emil ist 27, kommt aus Süddeutschland, ist verheiratet mit Mael. Beide Namen haben wir fürs Radio geändert. Eigentlich sind die beiden auch zu dritt, aber den Rest, den erzählt euch Emil am besten selbst.
Also ich bin schon immer heterosexuell, ich habe schon immer Interesse an Frauen. Und habe schon diverse Beziehungen geführt. Ich glaube, die längste war so ungefähr 3 Jahre. Während dem Studium hat mir dann irgendwann mal ein Kumpel Tinder vorgestellt. Und erst habe ich, wie wahrscheinlich jeder, mit Abneigung reagiert und gedacht, hey, was, eine Dating-App? Da war das noch ganz neu. Und als er sie mir dann aber gezeigt hatte, war klar, okay, das ist cool. Und an dem Abend hatten dann plötzlich alle am Tisch diese App installiert. Das hat auf jeden Fall meine Dating-Kultur ein bisschen revolutioniert, vereinfacht. Durch Tinder habe ich auch eine Beziehung dann geführt. Kurz danach habe ich aber meine Frau auf Tinder kennengelernt oder meine zukünftige Frau. Und es war ganz verrückt, weil wir, seitdem wir uns kennengelernt haben, dann jeden Tag miteinander verbracht haben, fast. Sie war nur mal kurz im Urlaub und das war total intensiv und dann hat sich kurzfristig auch noch ergeben, dass sie bei uns in die WG einziehen konnte, wo wir aber gleichzeitig wussten, okay, falls es irgendwie in den nächsten Monaten doch nicht funktioniert, hat sie ihren Raum und dann können wir das auch irgendwie handeln. Wir haben dann nur die ganze Zeit eigentlich in meinem Zimmer übernachtet. Ich glaube, einmal haben wir in ihrem Zimmer übernachtet und sie hat halt in dem Zimmer ein bisschen gearbeitet. Was total verrückt war an dieser Beziehung, ist, dass wir eben so viel Zeit sofort miteinander verbringen konnten, weil wir auch in der gleichen Stadt gewohnt haben von Anfang an. Und im Vergleich zu einer Fernbeziehung, wo man immer irgendwie so ein bisschen vor sich hin stagniert, ging das bei uns eben ganz schnell immer wieder auf neue Level. Und nach ein paar Monaten, nachdem wir uns kennengelernt haben, wollte Mael dann auch endlich ihre Hormonspirale herausnehmen, weil das natürlich auch bei ihr hormonell zu diversen Veränderungen geführt hat, die sie nicht so schön fand. Und dann war uns natürlich bewusst, dass wir unser Verhütungsverhalten verändern müssen. Dass wir mit Kondom verhüten und zusätzlich hat Mael noch ihren Zyklus beobachtet und die Temperatur gemessen. Und uns war bewusst, dass das nicht die sicherste Verhütungsmethode ist, aber weil wir eben auch darüber gesprochen hatten, mit jungen Eltern werden, war das uns klar, dass es passieren könnte oder jetzt viel, viel wahrscheinlicher ist, dass sie schwanger wird. Und wir haben gesagt, wenn es passiert, dann ist es schön, dann freuen wir uns, wir schaffen das, wir haben das soziale Netz um uns herum, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Das ging dann wunderbar, glaube ich, ein halbes Jahr und dann ist Mael schwanger geworden. Ja, als sie es mir gesagt hat, lagen wir morgens zusammen im Bett und sind aufgewacht und sie war auf Toilette und ich habe gar nichts geahnt und dann kam sie zurück und hat ganz arg gelacht und war aber auch ein bisschen nervös, hat mir dann eben gesagt, dass sie schwanger ist und mir den Schwangerschaftstest gezeigt und meine erste Reaktion war, dass ich lachen musste und mich gefreut habe. Das war total schön und gleichzeitig kam das bei mir zu einem Zeitpunkt, wo sich eh was entscheiden musste, ob ich weiterhin selbstständig bleibe oder nochmal studiere und meinen Master fertig mache. Und dann war sofort klar in meinem Kopf, okay, das ist jetzt die Entscheidung. Wenn ich studiere, ist es viel entspannter, ich bin flexibler, kann mich auf die Vaterrolle erstmal einstellen, das erstmal lernen. Kam also zum richtigen Zeitpunkt diese Nachricht und es war unglaublich schön.
Ein junger Papa im Liebestagebuch. Willkommen, Emil. Und was die Geburt des Kindes mit Emils und Maels Leben und vor allem auch mit deren Liebesleben gemacht hat, das erfahrt ihr dann in den kommenden Wochen an dieser Stelle.
Deutschlandfunk Nova.
Künstliche Intelligenz ist heute unser Thema und die könnte uns in einigen Jahren schon Orgasmen verschaffen. Sexroboter. Und die sind nicht unbedingt was für den Privatgebrauch, natürlich auch. Iris Pfann, die forscht in Hannover, Florian Krause in St. Gallen. Ihr sagt, Sexroboter könnten an einigen Stellen wahrscheinlich sinnvoll eingesetzt werden, zum Beispiel in der Pflege.
Wir sprechen eigentlich Leuten, die pflegebedürftig sind, keine sexuellen Bedürfnisse zu, aber in Pflegeheimen ist das durchaus sehr, sehr real. Mhm. Und sowohl die Pflegerinnen und Pfleger wie auch die Leute, die dort gepflegt werden, leiden da drunter.
Dass sie von älteren Leuten dann auch angegrabbelt werden zum Beispiel?
Zum Beispiel. Mhm. Aber die Zupflegenden haben halt auch Schlafstörungen. Also da steckt schon irgendwie viel drin, was man nicht direkt wegwischen sollte mit dem Satz, nein, wir wollen irgendwie keine Sexroboter, bis hin zu irgendwie, wir verkennen häufig, dass es sehr viele Menschen in der Gesellschaft gibt, die keinen Sex haben können, weil sie einfach sie finden vielleicht keine Partnerin oder keinen Partner oder sie sind vielleicht körperlich nicht dazu gebaut, irgendwie Sex zu haben. Mhm. Und mit denen könnte man schon relativ viel helfen. Man hilft diesen Personen nicht, wenn man halt sagt, okay, wir lehnen das Thema ganz grundsätzlich ab.
Nochmal eine Nachfrage. Du meinst zum Beispiel konkret, wenn in einem Pflegeheim ein Sexroboter, eine Sexpuppe zum Einsatz kommt, die könnte Pflegebedürftigen nicht nur zum Höhepunkt verhelfen, sondern vielleicht auch Streicheleinheiten geben und so weiter, sich Zeit nehmen, was jemand anders nicht könnte, ein echter Mensch?
Das kann natürlich auch ein richtiger Mensch tun, aber es tut halt keiner. Mhm. Oder es tun halt sehr, sehr wenige. Und also man kann diese Debatte natürlich, wie das auch in den Medien gerne getan wird, damit versuchen zu beenden, zu sagen, naja, das ist aber kein wirklicher Kontakt, das ist ja nicht würdig gegenüber diesen Personen, wo natürlich auch was dran ist. Aber gleichzeitig lässt man die Personen damit dann doch alleine.
Ja, und warum man Pflege und Sexualität hier nicht zusammendenkt oder Sex zu haben nicht zusammendenkt. Denn das ist ja nun, wie gesagt, ein starkes Problem in den Pflegeheimen. Und man tabuisiert das also an dieser Stelle und sagt ja, überlässt im Prinzip allen Akteuren dort das auszubaden.
Das heißt, euer Eindruck ist insgesamt, es gibt eine große Skepsis, es gibt eine pauschale Ablehnung erstmal für Sexroboter?
Ja, ich denke, also es gibt auf jeden Fall eine große Skepsis, die natürlich in Teilen auch sehr berechtigt ist. Aber das sollte eben nicht dazu führen, dass man die Chancen, die es damit gibt, also denen praktisch nicht nachgeht oder keine Chance gibt, da hinzugucken, ob man da nicht auch was sehr Positives damit bewirken kann.
Was sind denn so die dringendsten Forschungsfragen bezogen auf Sexroboter, die ihr euch jetzt gerade stellt, wo ihr eine Lösung sucht oder dran wollt?
Ja, also zum einen, was glaube ich eine sehr drängende Frage ist, wie könnte man Sexroboter im Bereich Pflege sinnvoll einsetzen? Welche Wirkungen hätte das dort? Wie wirken Sexroboter auf Personen? Ist das praktisch Sex, den man als Sex mit einem Roboter sieht? Oder ist das eine Form von Sex, wo man sagt, das ersetzt eine Person für mich? Also ist es praktisch das Gleiche oder wird es als etwas Neues erlebt? Das sind Fragen, die man auf jeden Fall sinnvoll beforschen sollte jetzt.
Glaubt ihr denn, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Roboter dann eines Tages auch eine Art Seele haben, also Gefühle lernen, zeigen können?
Ja, Ja, das ist natürlich eine der Gretchenfragen, die man hier stellen kann. Also ich würde es vielleicht so umdrehen, könnte es irgendwann sein, dass wir Ihnen das zuschreiben? Mhm. Was noch nicht dieselbe Frage ist, wie haben Sie das oder haben Sie das nicht? Mhm. Und ich glaube, das Zuschreiben, das kann durchaus passieren, weil wir das ja vielleicht auch schon mit Gegenständen machen, die sich nicht so bewegen. Also wenn wir an Kunstwerke denken, wenn wir an Tiere denken, wo wir auch nicht keinen Plan davon haben, haben die jetzt eine Seele? Mhm.
Das führt ja dann auch so, zumindest für mich abschließend, zu der Fragestellung, ob Roboter irgendwann einmal Rechte bekommen sollen. Und dafür ist diese Überlegung eingangs, was schreiben wir denen zu oder haben sie tatsächlich Bewusstsein, haben sie Emotionen? Mhm. Das spielt vorab eine Rolle. Das wird allerdings sogar diese Frage schon im EU-Parlament seit 2015 durchaus diskutiert. Also so hinten dran sind wir da gar nicht.
Abschließende Einschätzung bitte, was glaubt ihr im Jahr 2040? Das ist nicht mehr so weit weg, das sind gut 20 Jahre. Sind Sexroboter Alltag, eine vergessene Anekdote der Geschichte oder noch was anderes?
Also ich würde sagen, es ist wahrscheinlich noch irgendwas anderes. Ich glaube schon, dass die Entwicklung rasant beschleunigt wird und die Roboter sehr viel humanoider noch werden. Ich glaube nicht, dass sie 2040 schon Alltag sind und ich glaube auch nicht, dass sie Prostitution komplett ersetzen werden. Aber ich glaube, dass wir wesentlich mehr damit zu tun haben werden.
Iris, was glaubst du, haben wir 2040 mehr Sex untereinander, Menschen mit Menschen oder mehr mit Robotern?
Das kommt auf die Sparte Mensch ein bisschen drauf an. Ich glaube, dass es durchaus, also es ist eine große Marktmacht und es fließt ein bisschen stärker mit ein. Jetzt sind heute noch viele überrascht darüber, dass es überhaupt Sexroboter gibt. Mensch mit Mensch wird nicht abgeschafft werden durch Roboter. Das ist etwas, was daneben bestehen wird.
Echten Sex unter Menschen würde es auch in 20 Jahren noch geben, so die Prognose von Iris Fann von der Uni Hannover. Danke aber auch an Florian Krause von der Uni St. Gallen. Beide forschen zu Sexrobotern und welche gesellschaftlichen Auswirkungen sie haben. Das Interview, das habe ich mit den beiden voraufgezeichnet. Das war's dann auch schon wieder. Kritik, Feedback zur Sendung jederzeit gerne per Mail an mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Till Opitz, ich danke euch fürs Lauschen. Ahoi, bleibt liebevoll.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.